Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. Bei uns gibt es heute ein Interview mit BaFin-Chef Mark Branson und die neue Konjunkturprognose des Handelsblatt Research Institutes. Es ist Freitag, der 22. September und ich bin Anis Mitschijewitsch. Mark Branson ist der Mann, der mehr Biss in die Finanzaufsicht BaFin bringen sollte. Das war Olaf Scholz, damals noch Bundesfinanzminister, ein großes Anliegen, vor allem nach dem Wirecard-Skandal. Doch während Branson diesen Biss bei Fintechs wie N26 bereits gezeigt hat, Stichwort Geldwäscheauflagen und andere Beschränkungen, vermissen einige Beobachter diese Strenge gegenüber größeren Unternehmen wie der Deutschen Bank. Bei deren Tochter, der Postbank, gab es zuletzt gravierende IT-Probleme und eine tiefgreifende Störung im Kundenservice. Eine öffentliche Rüge der BaFin in Richtung der Deutschen Bank hat es zwar gegeben, sie reicht einigen Kritikern aber nicht aus. Im Gespräch mit Finanzkorrespondentin Jasmin Osman hat Branson beim Handelsblatt Bankengipfel aber betont, dass die BaFin große Unternehmen nicht anders behandle als kleinere. In dem Gespräch ging es auch um die Folgen der Zinswende. Branson sprach einerseits über die positiven Zinseffekte für Banken, warnte gleichzeitig aber vor den Risiken, die nun etwa durch die zunehmende Wahrscheinlichkeit von Kreditausfällen entstehen. Das ganze Gespräch hören Sie gleich bei uns. Zuvor aber gewährt Dennis Huchzermeier vom Handelsblatt Research Institute noch einen Einblick in die heute veröffentlichte Konjunkturprognose. Diese, so viel kann ich schon mal verraten, ist deutlich pessimistischer als die anderer Institute. Doch vorher gibt es wie immer erstmal das Marktupdate. Heute mit Peter Köhler, der mir aus Frankfurt zugeschaltet ist. Hallo Peter.
Hallo Anis.
Ja, ich glaube, man kann sagen, die Woche stand aus Anlegersicht ganz im Zeichen der Zinssitzung der Fed. Die US-Notenbank hat den Leitzins zwar nicht erhöht, wie wir wissen, aber trotzdem haben die US-Börsen und der DAX gestern deutlich nachgegeben. Wie sieht es denn heute aus?
Ja, also die Zins- und Konjunktursorgen, die haben auch am Freitag auf die Stimmung gedrückt. Das kann man einfach nicht anders sagen. Der deutsche Leitindex DAX, der verlor zum Wochenschluss in der Spitze 0,6% auf 15.471 Zähler. Aber er konnte danach gegen Mittag wieder aufholen und lag nachmittags dann mit 15.578 Punkten sogar mal kurz im Plus. Letztlich wird alles davon abhängen, wie heute die Wall Street sich im weiteren Verlauf entwickeln wird. Auf Wochensicht hat der DAX ein Minus von knapp 2% eingefahren. Die Anleger, die hielten sich einfach mit Käufen zurück. Es gibt Hoffnungen, dass es vor allen Dingen eine technische Erholung in den USA gibt, an den dortigen Plätzen. Und das anhaltend hohe Zinsniveau in den USA, aber auch in Europa, erhöht natürlich nach Ansicht von Investoren das Risiko einer harten Landung der Weltwirtschaft. Und dann wird man natürlich auch andere Bewertungen an den Aktienbörsen sehen. Ich meine, die US-Notenbank Fed, die hat sich zwar für eine Zinspause entschieden, aber Notenbankchef Powell, der hat doch signalisiert, dass noch Luft nach oben sei. Und zudem dürften mögliche Zinssenkungen im kommenden Jahr deutlich geringer ausfallen als bisher gedacht. Und vielleicht kommen sie auch später als erwartet.
Wir bleiben mal kurz noch beim Zinsthema. Heute gab es ja auch noch eine Zinssitzung der Bank of Japan. Was ist dabei herausgekommen?
Ja, Japan ist ein Sonderfall. Da hat die Zentralbank beschlossen, die ohnehin ultraniedrigen Zinssätze und auch ihren Ausblick für die künftige Geldpolitik beizubehalten. In einer Mitteilung erklärte die Bank of Japan ihr Versprechen, die ultralockere Geldpolitik fortzusetzen, solange dies notwendig sei, um das Inflationsziel, das bei 2% liegt, stabil zu halten.
Genau, aber die kommen ja von der anderen Richtung, ne? Die haben ja kaum Inflation, versuchen das irgendwie so ein bisschen die haben ja nach fast oben zu treiben.
Die haben ja über viele, viele Jahre mit Deflation zu kämpfen gehabt. Ja. Und insofern ist es wirklich da eine ganz andere Lage. Naja, es war so, dass nach dem Zinsentscheid, da haben die japanischen Aktien zumindest mal ihre Verluste eingegrenzt. Der Nikkei-Index, der war ja zeitweise 1,3% im Minus, der notierte zum Handelsschluss 0,5% niedriger. Aber für den Yen ging es ein bisschen bergab. Und man muss aber auch sehen, die BOJ ist aus Anlegersicht nicht so wichtig wie beispielsweise die Fed oder die Europäische Zentralbank.
Ja, absolut. Wobei man sagen muss, Japan natürlich für die Weltwirtschaft auch immer ein Faktor. Wir kommen zurück nach Europa und ja, die europäische Wirtschaft schwächelt aktuell, das ist keine Neuigkeit. Aber die Frage, die sich heute stellt, lässt sich das auch am vorläufigen Wert für die Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone im September ablesen? Weil das wurde ja heute veröffentlicht.
Genau, das war sozusagen eine der wichtigsten konjunkturellen Veröffentlichungen und die Wirtschaft in der Eurozone, die hat ihre Talfahrt überraschend gebremst. Der Einkaufsmanager-Index für die Privatwirtschaft, sowohl für die Industrie als auch die Dienstleistungen zusammen, der legt im September um 0,4 auf 47,1 Punkte zu. Das ist eigentlich jetzt erstmal positiv. Allerdings muss man auch sehen, trotz dieser leichten Aufwärtsbewegung signalisiert dieser sogenannte PMI-Indikator nach wie vor eine starke Kontraktion. Es gab so einen Lichtblick, dass die Unternehmen im September wieder ein bisschen mehr Personal eingestellt haben als im August. Und ein Chefökonom wollte darin eine gewisse Resilienz erkennen. Aber insgesamt rechnen die meisten Beobachter, dass die Wirtschaftsleistung der Eurozone im dritten Quartal schrumpfen wird. Was vielleicht jetzt spannend wird, ist, am Montag kommt der IFO-Geschäftsklima-Index für Deutschland. Und dann wird man eben sehen, ob diese Mischung aus Exportflaute, Konsumschwäche und Industrierezession die Stimmung weiter verschlechtert oder ob es aufwärts geht. Der vierte Rückgang dieses wichtigen Konjunkturbarometers im August hatte ja Sorgen genährt, dass die Wirtschaft wieder in eine Rezession rutschen könnte. Also das wird ganz spannend am Montag, zumal in der Woche nicht allzu viele Konjunkturdaten anstehen.
Ja, absolut. Und ja, wie es letzten Endes ausgegangen ist, das erfahren Sie bei Today, denn meine Kollegin Sandra Grönefeld spricht am Montag mit IFO-Chef Clemens Fuest über den aktuellen IFO-Geschäftsklima-Index.
Spannende Sache.
Kommen wir zu einem Thema, was heute auf jeden Fall auch sehr relevant war. Die russische Regierung hat die Ausfuhr von Treibstoffen, wie zum Beispiel Benzin und Diesel, weitgehend untersagt. Was bedeutet das für den Ölmarkt und letzten Endes auch für uns?
Ja, das ist wahr. Also Russland will ja an seinem Exportverbot für Benzin und Diesel auch festhalten, zumindest auf absehbare Zeit. Die bereits am Donnerstag verkündete Maßnahme werde so lange wie nötig gelten, hat ein Kreml-Sprecher am Freitag gesagt. Und die meisten Analysten gehen davon aus, dass die Einschränkungen schon noch einige Wochen andauern werden. Also insgesamt war das einfach ein Faktor, der die Ölpreise sicherlich gestützt hat. Der Rohölpreis, der hat ja zum Wochenschluss auch ein bisschen reagiert und kletterte leicht in Richtung 4,9 Dollar je Barrel. Aber man muss sehen, es gibt noch andere Faktoren im Markt, die möglicherweise gewichtiger sind. Einmal ist es zum Beispiel die sinkenden US-Lagervorräte. Auf die schauen ja auch die Analysten und Händler immer. Und eben auch die Meinung von Analysten. Und da gab es zuletzt ja sogar wieder Äußerungen, dass man sich einen Anstieg der Rohölpreise bis auf rund 100 Dollar je Fass vorstellen kann.
Ja, das klingt natürlich entspannt, aber an der Zapfsäule wird es dann nicht so entspannt, kann ich mir vorstellen.
Absolut, das werden wir sehen.
Ja. Ja, kommen wir nun zum Schluss zu den Einzelwerten. Welche Aktien waren denn heute besonders auffällig aus deiner Sicht?
Ja, es gab wenig fundamentale Faktoren. Also wir haben keine große Bilanzpressekonferenz gehabt, auch keine Hauptversammlung. Deshalb haben vor allem Analystenkommentare die Einzelwerte bewegt. Und an der DAX-Spitze waren nachmittags Siemens Healthineers. Die haben so gut 3% zulegen können. Und zwar gab es die Meinung von einem Analysten, dass der Medizintechnikkonzern wahrscheinlich gut durch sein Schlussquartal im Geschäftsjahr 2022-23 gekommen sein dürfte. Und das war auch der Fall bei einem weiteren Wert, und zwar die Allianzpapiere. Die konnten auch vorrücken gegen die allgemeine Tendenz. Da gab es auch eine Studie von JP Morgan, und der Analyst war insgesamt für die Versicherungsbranche positiv gestimmt. Und weil die Allianz nun mal da absoluter Platzhirsch ist, ist klar, dass sie davon profitiert hat.
Ja, Peter, vielen Dank für das Marktupdate.
Gern. Tschüss, schönes Wochenende.
Ebenfalls. Und an dieser Stelle der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie. Ihr Depot ist ein Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen. Dann geht es Ihnen wie vielen. Lernen Sie in der Masterclass Erfolgreich investieren alles über kluge Börsenstrategien. Mit dem Rabattcode INVESTIEREN20 gibt es 20% Nachlass auf den Normalpreis. Infos unter handelsblatt.com/erfolgreich-investieren.
Und nun darf ich für den Moment an meinen Kollegen Gustav Müllender abgeben.
Danke, Arnes. Ja, das Handelsblatt Research Institut hat eine neue Konjunkturprognose veröffentlicht. Und einer der Herausgeber war Dennis Hochzermeier. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er uns heute zugeschaltet ist. Dennis, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
Ihr seid nicht das einzige Institut, was solche Konjunkturprognosen veröffentlicht. Das macht ja auch das IFO in München oder das DEW in Berlin. Die sind nur alle ein gutes Stück optimistischer unterwegs als ihr. Die sagen alle, wir kriegen Wachstum von über 1% im nächsten Jahr. Davon seid ihr weit entfernt. Warum seid ihr da so pessimistisch?
Ja, das ist richtig. Wir erwarten Schrumpfen der gesamtwirtschaftlichen Leistung in diesem Jahr um etwa 0,5% und dann im nächsten Jahr in der Tat nur ein Mini-Wachstum von 0,3%. Das ist erheblich weniger, als die meisten von dir auch zitierten Experten erwarten. Einige von denen sehen beispielsweise ein starkes Anziehen des privaten Konsums im nächsten Jahr. Und wenn man bedenkt, dass wir in den letzten 3 Jahren aufgrund der vor allem hohen Inflation reale Einkommensverluste hatten und dieses Jahr das vermutlich sich nochmal wiederholen wird, ist das für uns ehrlicherweise schwer vorstellbar. Ja, mir kommt das so ein bisschen vor wie so eine Art Zweckoptimismus. Ja, von einem solchen Aufschwung, wie er jetzt fürs nächste Jahr prognostiziert ist, ist man im Grunde seit Corona, seit 2020 immer wieder aufgegangen. Und schon im Jahr 2021 war für Deutschland dieser Aufholeffekt zwar da, aber er fiel im internationalen Vergleich ja unterproportional aus. Ja, und dazu kommen dann eben noch übergeordnet strukturelle Probleme, was die demografische Entwicklung angeht, der Fachkräftemangel, der damit einhergeht. Ja, und das schadet unserem Wohlstand. Die hohen Energiepreise, die Unternehmen und Verbraucher belasten. Das sind so Probleme, die dann eben noch dazu kommen.
Mhm. Du hattest jetzt gerade auch die strukturellen Probleme angesprochen. Aber wenn ich jetzt an die Konjunkturkrise in Deutschland denke, dann denke ich eher an 22 Ukraine-Krieg und dass dadurch die Energiepreise so hoch geschossen sind. Und dafür können die strukturellen Probleme ja eigentlich jetzt nichts.
Das stimmt absolut. Ja, die strukturellen Probleme gab es auch schon vor dem Krieg. Die gab es auch zu großen Teilen schon vor der Pandemie. Die unvorteilhafte demografische Entwicklung, die ist seit vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, bekannt und eigentlich eins der am besten zu prognostizierenden Probleme. Und Deutschland hatte auch schon vor dem Krieg relativ hohe Energiepreise, auch im internationalen Vergleich. Nur durch diesen Krieg hat sich die Dramatik noch einmal erheblich verschärft. Also die Energiepreise zum Beispiel sind nochmal erheblich stärker angestiegen und damit der Unterschied nochmal erheblich größer geworden. Wir können halt einfach oder wollen nicht mehr auf billige russische Energie zurückgreifen. Das verschärft die Probleme und dazu kommen eben noch weitere Probleme im Bildungsbereich, wo die Qualität nachlässt. Wir haben eine marode Infrastruktur, wir sprechen permanent über Schulsanierungen, Brückensanierungen auf Autobahnen, ja, fehlende Digitalisierung, zunehmende Bürokratie. Das alles sind Beispiele für strukturelle Probleme, die sich aber auch nicht binnen Monate lösen lassen.
Das ist ja ein ganzes Paket an Problemen, das sich da über Jahre angestaut hat. Was kann die Regierung denn jetzt aktuell machen, um gegen diese Probleme anzugehen? Bringt es vielleicht auch was, jetzt erstmal kurzfristig stark betroffene Branchen zu unterstützen? Also Stichwort Industriestrompreis?
Naja, wenn man die Demografie nimmt, gegen die Demografie kann man letztendlich nichts machen. Die Menschen, die nicht geboren sind, die können jetzt nicht in den Arbeitsmarkt eintreten und die austretenden Kohorten ersetzen. Das wird nicht funktionieren. Was essentiell wichtig ist, auch wenn es um einzelne Branchen geht, ist, dass die Energiepreise insbesondere für energieintensive Branchen runtergebracht werden. Und zwar mittlerweile möglichst schnell, weil die Zeit drängt ehrlicherweise mittlerweile. Wobei ich glaube, dass der Industriestrompreis, der jetzt diskutiert wird, nicht wirklich die beste Option ist, weil er eben nur wenige Branchen, energieintensive Branchen, betreffen würde. Und der breite und auch für in Deutschland viel gerühmte Mittelstand hätte davon relativ wenig. Auch die kleinen Handwerksbetriebe fallen dabei durch das Raster. Da macht man eher aus unserer Sicht vielleicht eine Senkung der Stromsteuer, eine Entlastung bei den Netzentgelten. Und vor allem braucht es eine signifikante Erhöhung des Angebots an Energie, die allerdings kurzfristig zumindest auch nicht in Sicht ist. Aber das würde eher in der Breite der Gesellschaft ankommen.
Aber auch wenn man über solche Maßnahmen nachdenkt, am Ende macht das ja alles wenig Mut, weil man das Gefühl hat, man kann gar nichts irgendwie dagegen tun und es geht immer weiter bergab. Jetzt gibt's ja auch Stimmen, die sagen, wir sollen nicht alles immer so schwarz reden. Olaf Scholz hat ja im März sogar das neue Wirtschaftswunder beschworen. Aber jetzt auch der deutsche Bankchef Sewing hat jetzt gerade auf dem Bankengipfel erst gesagt, wir machen uns in Deutschland schlechter, als wir sind. Haben die da irgendwie einen Punkt, dass sie sagen, naja, wenn wir sagen, alles wird immer schlechter, dann wird doch alles schlechter. Vielleicht brauchen wir einfach nur ein bisschen mehr Optimismus.
Ja, das ist zugegebenermaßen eine Gefahr, so eine Art sich selbst erfüllende Prophezeiung, wenn man viel darüber spricht, dass das dann selber tatsächlich eintritt. Wirtschaft ist zum großen Teil Psychologie. Ja, allerdings muss man ehrlicherweise ja auch sagen, was sind die Optionen? Die Probleme, die bestehen nun mal, ja, und sie nicht anzusprechen und die Folgen kleinzureden, ist aus meiner Sicht zumindest auch keine wirkliche Option. Ja. Dann wiegt man sich eher in Sicherheit, die Probleme werden nicht gelöst und in der Zukunft nur größer und irgendwann muss man die Probleme dann lösen und je später man sie löst, umso größer müssen die Einschnitte werden und umso größer sind die Kosten der Problembewältigung am Ende. Und das von dir gerade erwähnte und von Olaf Scholz gerühmte grüne Wirtschaftswunder, das wird aus unserer Sicht eher ein Wunschtraum bleiben, ne? Denn die Umstellung der Wirtschaft auf Klimaneutralität wird den gegenwärtigen Generationen eher mehr Investitionskosten abverlangen und vieles wird eher teurer werden, als dass es weniger werden wird. Unter rein wirtschaftlichen Aspekten ist dieser Umbau der Wirtschaft nicht wirklich mit einem Wohlstandsgewinn verbunden, denn es werden ja nur bestehende Technologien, die auf häufig fossilen Energien beruhen, durch andere ersetzt. Ja. Es werden also keine Kapazitäten neu aufgebaut, erweitert, sondern es wird lediglich umgebaut. Und das ist kein Wohlstandsgewinn im klassischen Sinne.
Ja, dann sollten wir uns wohl weniger mit solchen Wunschträumen beschäftigen und vielleicht nochmal eher in die Gegenwart gucken, auch im europäischen Vergleich. Wie ist es da? Hat Deutschland momentan, wenn man es so platt ausdrückt, die rote Laterne?
Ja, nicht ganz alleine, aber Deutschland steht mit ganz unten. Also viele europäische Länder, unsere Partnerländer, die haben zwar ähnliche Probleme, aber das Ausmaß ist in Deutschland da besonders groß. Kein Land in Europa, eigentlich kaum eins international gesehen, hat solche demografischen Herausforderungen in den nächsten rund 2 Jahrzehnten zu schultern wie Deutschland. Ja, und die anderen angesprochenen strukturellen Probleme kommen dann ja auch noch dazu.
Boah, das macht ja eigentlich wenig Mut auf Besserung, wenn du schon in den nächsten 20 Jahren sprichst. Dennis, kannst du trotzdem den Hörern noch irgendwas Positives mitgeben? Ich meine, ist es immerhin jetzt Wochenende irgendwas zum Abschluss?
Ja, naja, also wie gesagt, man darf auch an, das sind ja zwar die Probleme, man muss die Probleme beschreiben, aber wenn man jetzt zurückguckt in die Vergangenheit, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, Deutschland hat schon viele Krisen bewältigt, war schon in vielen Krisen drin und hat sie bewältigt. Insbesondere auch die deutsche Wirtschaft, die hat immer eine enorme Flexibilität an den Tag gelegt, wenn es darum ging, diese Probleme zu bewältigen. Und ich sehe ehrlicherweise auch keinen Grund, warum das diesmal anders werden sollte, auch wenn das sicherlich auch für die nächsten Jahre nicht ganz einfach werden wird. Aber ich bin sehr davon überzeugt, dass wir das auch schaffen werden.
Dennis, vielen, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Ja, zur aktuellen Lage hatte auch der Chef der Finanzaufsicht BaFin, Mark Branson, etwas zu sagen. Und zwar beim Handelsblatt Bankengipfel, wo er mit meiner Kollegin Jasmin Osman unter anderem über die Folgen der Zinswende gesprochen hat. Wir hören mal rein.
Ihre Amtszeit steht ja unter diesem Motto Aufsicht mit Biss. Sie kam ins Amt nach dem Wirecard-Skandal. Gebissen haben Sie in einigen Fällen auch. Das haben Fintechs wie N26 oder die Solaris Bank mitbekommen, als sie neue Geschäftsverbote oder Einschränkungen bekommen haben. Jetzt haben wir tatsächlich im klassischen Bankenbereich mit der Deutschen Bank einen Fall, wo es auch ziemlich drunter und drüber gibt. Nach der öffentlichen Wahrnehmung haben Sie im Falle der Deutschen Bank bislang eher gebellt. Wie passt das denn zusammen mit diesem Grundsatz Same Business, Same Risks, Same Rules?
Ja, jeder Fall ist einzigartig und ein Einzelfall. Und wir kalibrieren unsere Reaktion auf was wir sehen sehr genau und fallspezifisch. Aber diese so unterschwellige These, oder, dass wir sind so strenger bei den Kleinen als bei den Großen, also das stimmt wirklich überhaupt nicht. Also das kann auch nicht so sein. Also wir sind sehr risikoorientiert unterwegs und ja, kleine Unternehmen, die schnell wachsen, können dann in gewisse Bereichen wie Betrugsprävention oder Geldwäsche große Risiken mit sich bringen. Und das braucht auch eine Reaktion. Natürlich, wenn etwas schief geht in einem großen Institut, das braucht eine entsprechende Reaktion. Aber nein, wir sind diskriminierungsfrei unterwegs.
Also mit anderen Worten, nachdem Sie gebellt haben, könnte es auch noch sein, dass Sie beißen.
Am Ende sehen Sie normalerweise nur der Biss, weil wir kommunizieren normalerweise am Ende von diesem Prozess. In ganz ungewöhnlichen Situationen hört man das Bellen vorher, aber Sie können wirklich sicher sein, dass wir gehen fallspezifisch. Und je gravierender ein Fall ist, je stärker wir reagieren. Also ganz unabhängig von welcher Art von Unternehmen es ist.
Herr Siefing hat sich heute Morgen ja so ein bisschen dazu geäußert, indem er gesagt hat, die kritischsten Fälle wird er wohl im Verlauf des Oktobers abgearbeitet bekommen. Also wir reden da von den Pfändungen und den Baufinanzierungsauszahlungen und so den Rest bis zum Jahresende. Hat Herr Siefing Ihr Bellen verstanden?
Ja, ich glaube, zur Postbank ist grundsätzlich alles gesagt und ich will nichts hinzufügen heute. Das ist ein Fall, der ist ausgewöhnlich. Wir haben uns dazu geäußert. Ich glaube, alle haben das gehört. Jetzt sehen wir, wie das entwickelt.
Mhm. Heute vom Europaparlament hat sich ja die Frau Buch vorgestellt. Sie soll dem Herrn Enria an der Spitze der EZB-Bankenaufsicht nachfolgen. Frau Buch hat kürzlich in einem Interview bei uns gesagt oder angemahnt, dass man die kritische Aufsichtskultur weiterentwickeln sollte. Das klingt so, als würde es in Europa oder auch Deutschland vielleicht ein Defizit geben bei der kritischen Aufsichtskultur. Hat Frau Buch da recht?
Ich glaube, man muss immer daran arbeiten. Also dieser skeptische Blick und der Mut einzugreifen, wenn man etwas sieht, das nicht passt. Und also ich glaube, das ist in all meinen Jahren als Banken- und Finanzmarktaufseher, diese Kultur zu fördern, dass man sehr unabhängig und sehr proaktiv die Sachen anschaut und bereit ist einzugreifen, so frühzeitig wie es geht. Also ja, das muss tief angesiedelt werden in einer Aufsichtskultur. Ich denke, das ist unabhängig, ob wir reden auf deutscher Ebene oder europäischer Ebene, das ist für jede Führungsperson in einer Aufsichtsbehörde, dass auch unsere Leute die Rücken zu stärken, zu zeigen, dass sie werden Verantwortung übernehmen müssen, unliebsame Entscheide treffen, aber wir haben ihren Rücken, das zu tun, weil wir interpretieren unser Mandat so.
Mhm. Ja. Wie weit ist die BaFin auf diesem Weg schon vorangekommen aus Ihrer Sicht?
Sie sind Beobachter der BaFin, vielleicht können Sie das besser als ich beantworten, aber ich denke, wir haben in den letzten Jahren gezeigt, dass wir aktiver geworden sind, dass wir bereit sind, wo angezeigt, intrusive Maßnahmen zu ergreifen. Wir sind auch viel transparenter geworden. So, man sieht viel besser, was wir tun. Also wir tun mehr, es ist visibler und deswegen denke ich, dass diese Wahrnehmung, dass die BaFin viel aktiver ist als Aufsichtsbehörde als in der Vergangenheit, stimmt. Also ich bin sehr zufrieden mit wie die BaFin sich entwickelt und wir sind ja da aus meiner Sicht eindeutig auf dem richtigen Weg, aber es gibt viele Sachen, die wir auch noch verbessern können. Ich habe die Tempo bei unseren Erlaubnisprozessen da erwähnt, als ein Beispiel. Wenn wir sagen, dass Deutschland braucht Innovationen, Deutschland braucht auch eine Entbürokratisierung, das ist in allen Münden jetzt. Das zu sagen ist einfach, das umzusetzen ist nicht so einfach, weil es bedeutet, dass Behörden wie unsere Behörde müssen an den Prozessen gehen. teilweise an der eigenen Kultur und sagen, nein, da müssen wir ein Tempo zulegen.
Jetzt haben wir auch einen neuen Finanzminister, der jetzt mittlerweile sehr oft betont, dass man die Wettbewerbsfähigkeit der Finanzbranche nicht aus dem Auge verlieren sollte. Und man hört dann immer wieder, jetzt ist die BaFin so tough und das könnte doch auch dem Standort schaden. Spüren Sie noch die gleiche Rückendeckung aus Berlin, wie Sie sie zu Ihrem Amtsantritt gespürt haben?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt auch kein Widerspruch. Ein Finanzsystem, das nicht integer und stabil ist, am Ende gibt es dann nichts zu fördern. Das ist unser Beitrag eigentlich zum Zukunft des Standorts, ist sicher zu sein, dass es steht für diese Seriosität und diese Qualität und diese Solidität. Kein Widerspruch und kein Gegenwind.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Eine Weltreise starten, Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen VivoCoach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte, konkret umsetzbare Empfehlungen. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivo.de/coach/masterclass. Vivo Coach. Wissen, das sich auszahlt.
Gut, dann kommen wir doch mal zur Lage der Banken und der Finanzstabilität als solcher. Die Konjunkturaussichten sind ja relativ düster und zugleich sind die Zinsen auf einem Rekordhoch. Was bedeutet diese Gemengelage denn für die Banken?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil wir sind in einer speziellen Phase. Die Zinsen sind zurück im positiven Bereich. Das brauchten die Banken, insbesondere in Europa, die Zinsmargengeschäft lastig sind. Deswegen verdienen die Banken jetzt die erste Zinsschock auf die Wertschriftenportfolien grundsätzlich verdaut. Dann verdienen die Banken extrem gut aus dieser weit expandierten Zinsmargen. Das sieht man so jede Woche mit den Abschlüssen, wenn sie veröffentlicht werden. Gleichzeitig die Kreditrisiken aus den Zinsschock, die kommen durch ihre Kunden an ihre Kreditportfolien, die kommen mit Verzögerung. So, wir haben diese Sonderkonjunktur im Moment, oder? Sehr hohe Profitabilität gerade jetzt und die Risikokosten sind noch nicht in großem Ausmaß eingetroffen.
Sorgen die Banken da genug vor? Machen die genug Risikovorsorge?
Risikovorsorge, das haben wir auch hier in der Vergangenheit diskutiert. Das war tief über den vergangenen Jahren. Da sieht man, es steigt jetzt. Nicht nur wenn es einzelfallbezogen ist, aber auch pauschal. Also mehr wird zurzeit gelegt, weil man erwartet etwas und man sieht in dem Markt, die am exponiertesten war, im Gewerbeimmobilienmarkt, ja, sieht man jetzt, dass Sachen kommen. Das ist überhaupt keine Überraschung. Hohe Profitabilität jetzt, aber Kosten, die noch kommen. Das bedeutet, dass Resilienz bleibt ein zentrales Thema. Wir haben über operationelle Resilienz gesprochen, aber die finanzielle Resilienz, wir haben ein resilientes System, aber das muss jetzt bewahrt werden, weil wir wissen nicht genau, ja, wie schwierig die Zeiten werden könnten ökonomisch.
Mhm. Und jetzt haben ja Bundesbankdaten gezeigt, dass Banken sehr hohe, also Wertminderungen gespürt haben durch ihre Wertpapieranlagen. Ein Bruchteil davon wurde erst abgeschrieben. Droht den Banken da noch Schlimmeres, weil die Zinsen jetzt weiter gestiegen sind? Haben die ihre Zinsrisiken aus ihrer Sicht im Griff?
Ich glaube, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass das schwierigste Jahr 2022 war, weil die Zinsen sind am schnellsten gestiegen, die Positionen waren, die offenen Zinsrisikopositionen waren noch groß. Einiges wurde getan jetzt und mit dem Ablauf der Zeit kommen gewisse dieser Wertminderungen zurück, dieser klassische Pull-to-Par-Effekt. unsere Meinung ist, dass das da mit einem blauen Auge in Teile der Branche wurde dieser Schock verdaut. Wie gesagt, also die Ertragslage ist jetzt sehr positiv. Das deckt viel auch ab. Wenn es so bleibt bei dieser diese wahrscheinliche Plateau bei den Zinsen, die bald kommen würde, dann ich denke, das können wir sagen, das wurde verdaut. Aber nur weil wir hatten die richtige Menge Kapital und Reserven in die Instituten mit den größten Risiken. Das war keine theoretische Risikokategorie. Das haben wir gesehen in Amerika. Die Banken, die hatten übermäßige Zinsrisiken, nicht die richtige Menge Kapital oder Reserven, sind dann schnell in den Abgrund gefahren.
Zum Abschluss die Frage, Sie haben im Mai nach den ganz großen Turbulenzen erwähnt, dass man sich nicht zu sehr in Sicherheit wiegen könnte, es könnte immer noch mal was passieren. Würden Sie das jetzt immer noch sagen? Sind wir immer noch in so einer kritischen Phase oder sagen Sie, och, wir sind so ein bisschen über den Berg?
Nein, ich würde sagen, dass wie immer auf den Risiken, den möglichen Zukunftsrisiken schauen. Also die Risiken aus der Zinsschock für die Realwirtschaft, die haben wir noch nicht gesehen. Deswegen müssen wir noch vorsichtig bleiben. Also ich denke, wenn wir keine tiefe Rezession haben mit hoher Arbeitslosigkeit, dann erwarten wir keine systemische Krise für das Finanzsystem. Aber das Bankensystem ist da, um Risiken zu übernehmen, und diese Risiken müssen sich mal in einem Zyklus kristallisieren, oder? Und deswegen werden wir das sehen. Und ich denke, die Profitabilität, die wir in diesem Jahr sehen werden, wird sich nicht so schnell wiederholen.
Vorsichtig bleiben. Das ist ein angemessenes Schlusswort für jeden Bankenaufseher. Genau. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ja. Auch, weil Herr Brenzen seine eigene Veranstaltung in Berlin uns zuliebe abgekürzt hat. Herzlichen Dank, Herr Brenzen.
Ja, sehr gerne.
Ja, und damit geht eine überaus spannende Woche zu Ende. Mehr Einblicke vom Bankengipfel gibt's übrigens in den Folgen vom Mittwoch und Donnerstag. Ja, und wenn Sie es nicht längst getan haben, dann hören Sie da gerne mal rein. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die heutige Folge mein Kollege Alexander Voss. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Haben Sie ein schönes Wochenende und bis bald.
Zinsen, Immobilien, Geopolitik, das Jahr der Entscheidungen. Das ist das Motto des diesjährigen Bankengipfels. Banken sehen sich gerade mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. In dieser Situation sind unabhängige Informationen und Orientierung wichtiger denn je. Beim Bankengipfel erwarten Sie daher News und Networking sowie wertvolle Impulse von Vordenkern aus Banken und Tech. Wir freuen uns auf Sie am 4. und 5. September in Frankfurt. Mit dem Vorteilscode Bankengipfel24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de.